4. Orittele Revisited. Ich stand in Noahs Wintermantel in der lieblichen, schattigen, stinkenden Rehovsla Topolski vor Oritteles Haus, abgefüllt mit Dr. Tschupczyks Shalom Globuli, garantiert anti-antisemitisch, Herr Karubiner, und seinen guten Ratschlägen, und traute mich nicht hochzugehen. Seit das Foto von mir und meinem unbelehrbaren Superschmock in Drorik Mendels Leute-Kolumne in Haaretz erschienen war, hatte mein Leben eine noch existenziellere Tiefe als üblich, und ich verbrachte jeden Tag viele Stunden im Bad, in der Massade Pole Position, lesend, wartend, tröpfchenweise urinierend, stierend. Das machte mich müde und unruhig und ließ mich wieder häufiger an die Hartungstraße denken, an Wovas Schläge, an Serafinas Dauersextelefonate mit dem Seelsorgedienst der Gemeinde und ihren 0900er Kunden und an Mamaschas nettes, süßes, eiskaltes Lächeln, das sie einmal in der Woche aufsetzte, bevor sie sich bei mir dafür entschuldigte, dass sie schon wieder nicht für mich da sein könne, leider wegen ihrer Migräne, aber es gäbe noch Bosch von Silvester 1984 oder 1985 im Eisfach, den müsse ich mir allein aufwärmen, und sollte ich Magenprobleme kriegen, hätte sie alte sowjetische MCP-Tropfen, die hielten ewig. Vielleicht dachte ich aber auch nur darum so viel an die Hartungsstraße, um nicht an die Talska denken zu müssen. Die Hartungsstraße war Geschichte, die Talska, wenn ich nicht aufpasste, meine Zukunft. Serafina hatte sie mir nach ihrer zweiten ereignisreichen EMDR-Sitzung in einer Endlos-SMS schon ziemlich genau beschrieben. »Du bist jetzt bestimmt sauer, Karotte, dass Wova doch mein Vater ist. Komm trotzdem nach Hause, die Karubiner sind wieder eine Familie. Hier ist keiner böse auf dich wegen deiner öffentlichen Sexspielchen. PS, Papa hat dich nie geschlagen, wie du immer in deinen Büchern schreibst. Das hast du erfunden, du Heulsuse.« Dr. Tschupczyk, dem ich in den letzten Wochen alles erzählt hatte, weil Savionoli eine paramilitärische Ausbildung im ungarisch-slowakischen Grenzgebiet machte und danach mit den Jobbik-Oberen Urlaub am Balaton, hatte zu der neuesten Welle meiner mespuchalen Paranoia gesagt, »Was passiert ist, ist passiert, Herr Karubiner, das kann man nicht rückgängig machen. Die Welt, in der wir leben, betet aber ihre alten Wunden an und nennt sie ehrfürchtig Traumata. Ich dachte wenigstens, Sie wären zu clever dafür. Nein, wie schade. Dass ich nicht gesund wurde, warf er mir nicht vor. Happy machte es ihn aber auch nicht. Die besten medizinischen Labors von Tel Aviv konnten bei mir nichts finden und das nervte ihn, den euphorischen Neueinwanderer. Bei meinem letzten Besuch in seiner iPod-weißen Praxis am gentrifizierten Rothschild Boulevard hatte er übertrieben unfreundlich gesagt, »Haben Sie eigentlich schon damit angefangen, sich alles von der Seele zu schreiben, Herr Karubiner, so wie ich es Ihnen geraten habe?« Er schüttelte, meine Antwort vorwegnehmend, seinen kleinen, kahlen Kopf wie eine Rumba-Rassel. Ich glaube, ich hörte sogar das Klappern seines Gehirns, aber wahrscheinlich war das nur eine lockere Schraube im Scharnier seiner goldenen Pilotenbrille. Als ich meinen großen, kahlen Kopf ebenfalls schüttelte, natürlich lautlos, sagte er, »Vielleicht sind Sie, der angebliche Wahrheitsfanatiker, einfach noch nicht ehrlich genug. Oder Sie sind zu ehrlich. Dagegen gibt's leider keine Medikamente. Wir sollten trotzdem Ihre tägliche Dosis erhöhen. Ich möchte, dass Sie sich den Wecker stellen und nachts jede Stunde 5 Kügelchen unter die Zunge schieben. Was glauben Sie, wie gut es Ihnen gehen wird, wenn wir die Therapie wieder absetzen und Sie nach Monaten einmal richtig durchschlafen können?« Diesmal nickte ich. »Im Ernst«, sagte er ernst, »gehen Sie endlich Ihre irakische Bitch besuchen und sehen Sie nach, ob Sie sich wirklich für den großen Schnulzenmann Zohar Turgemann Ihr haariges Muttermal von der Stirn weglasern ließ. Danach müssen Sie zwar immer noch ständig aufs Klo, aber es wird Ihnen egal sein.« Er machte eine kurze, bedeutungslose Pause. »Was Ihren Exhibitionismus angeht, habe ich keine gute Idee. Sterilisation halte ich für die schlechteste Lösung.« Ich guckte durch die Lücke zwischen Oriteles Haus und einem noch kaputteren Nachbargebäude im Sabron-Schatiler Stil auf das glatte, graue, in der Sonne weinende Mittelmeer und bekam sofort Heimweh, ohne zu wissen, nach welchem Ort. Davon wurde ich wahnsinnig müde und setzte mich aufs niedrige, staubige Mäuerchen neben dem Hauseingang, hinter dem in den undurchsichtigen Tagen der deutschen Alia wahrscheinlich Rosen und Buchsbäume geblüht hatten und wo jetzt ein Haufen Bauschutt, leere Cola-Dosen, eine Pizza-Gäuschachtel und eine tote Taube lagen. Und ich fragte mich, warum sich meine Beine schon wieder so anfühlten, als hätte ich seit der Ermordung Bar Kochbas durch Blutungsstörungen. Dann entdeckte ich in dem Müllhaufen ein paar alte, verwelkte Zeitungsseiten. Auf einer sah man ein Foto von Chava Alberstein, der israelischen Piaf, bei ihrer Geburtstagsparty in der Kantina. Daneben das berühmte Bild von Bibi Netanyahu und seiner Frau Sarah bei ihrer silbernen Hochzeit, die beide so guckten wie Mordechai Vanunu, als er verhaftet wurde. Und darunter supergroß mein eigenes entsetztes Gesicht etc. vor den verrosteten Rutschen des Gordon Pools und der sonnenverbrannten Fratze des Eisverkäufers. Haaretz, 22. August 2007. Ich kannte die Ausgabe. Dass sie hier lag, war kein Zufall. Das Samsara-Rad drehte sich aber immer nur um die eigene Achse. Ich stellte mir vor, dass Oritele die Zeitung auf dem Weg von ihrem Atelier in Jaffa im Taxi nach Hause gelesen hatte, bevor sie sie würgend vor Ekel wegwarf. Oder sie hatte sie nach dem Frühstück aus dem Fenster geschmissen. Und wenn ich jetzt zu ihr hochginge, würde sie mit mir das Gleiche machen. Ich starrte die Zeitung und den schwarzen Balken über meiner Erektion an und wusste nicht weiter. Warum stand ich nicht einfach auf und ging schnell wieder zurück in die Rehov Arnon und buchte über die neue Exodus-Reise-App ein One-Way-Ticket nach Prag? Wahrscheinlich, dachte ich, weil ich keine Lust hatte, den Rest meines Lebens in meinem Kinderzimmer in der Italska zu verbringen. Nein, schon eher, weil ich seit fast 6 Monaten in Tel Aviv in einer leeren Wohnung herumsaß und auf meine Möbel wartete und dabei an nichts anderes als an Oriteles kleines, feines, faltiges Hintertürchen dachte, statt die von Noah gestohlene Shylock-Datei zu rekonstruieren. Und weil ich, der SM-Junge vom Riegerpark, endlich die Kraft aufgebracht hatte, hierher zu kommen, um der O zu zeigen, dass ich es auch umgekehrt konnte und mochte. Und weil ich schon wieder ein Magenproblem hatte, das in den nächsten 20 Sekunden gelöst werden musste. Ich sprang auf, mein Blick streifte verächtlich das Haus gegenüber, in dem Noah früher seinen unnützen Junggesellen-Compound hatte, und rannte panisch die Treppe zur Riteles Wohnung hinauf. Die Tür war wie immer nicht abgesperrt, eine alte pseudokommunistische Zionistengewohnheit, die allmählich ausstarb. Ich drückte die Klinke herunter und schon war ich drin. Schon roch ich Oriteles altmeisterliches Odeur, diesen bei Frauen über 30 üblichen Mix aus Muschi und Sushi, wie Tal Selig gesagt hätte, der mich früher von einer Sekunde auf die andere willenlos gemacht hätte, aber heute meinen armen Körper nur noch mehr in Angst und Unruhe versetzte. 2 Schritte nach links, 3 nach rechts und dort am Ende des engen, unbeleuchteten Gangs mit den randvollen, weißen, unaufgeräumten Bücherregalen war immer noch das Bad. Ich ging rein, machte gar nicht erst das Licht an und vergaß vor Erleichterung kurz, wo ich war. Dann, während ich mich setzte, fiel es mir wieder ein. Gleichzeitig galoppierten ein paar lange Frauennägel über die Badezimmertür und ich hörte das erste Mal seit 2,5 Jahren, seit ich Oritele und ihren Koffer mit meinem kalten Hypochonderblick die steile Haustreppe in der Swinemünder hinuntergetrieben hatte, ihre Stimme. Ja, sie klang anders als früher. Da waren zwar immer noch die Subtöne der wimmernden Säge, mit denen sie, die weinende Tyrannin, ihre Unzufriedenheit mit den rebellierenden Untertanen ankündigte, aber insgesamt wirkte ihr kindischer Mezzosopran fester, weiblicher und debiler. Oritele sagte leise etwas auf Hebräisch, das ich nicht verstand. Dann wiederholte sie es fragender und lauter, und sie sagte am Ende jedes Satzes entweder Zoarchik, Metuke oder Baby. Und jetzt, dachte ich und drückte vorsichtig auf die Spülung. Ich räusperte mich in einer Tonlage, von der ich hoffte, dass der große Zohar Turgemann sie auch im Repertoire hatte, und fragte mich, wie ich hier unerkannt rauskommen könnte. Vorher musste ich aber noch etwas anderes, sehr Wichtiges erledigen. Ich hockte mich bidethaft über den Badewannenrand und vergaß sofort wieder Zeit, Ort, Katastrophe. »Ach nein, ach so, ach wie witzig«, miaute es von draußen auf Englisch. »Das bist ja du, Solomon. Ich erkenne dich an dem rhythmischen Wasserplätschern und an den zarten Waschgeräuschen. Du bist der einzige Mann, den ich kenne, der rund um die Uhr auf Hygiene achtet. Wie geht's dir? Hast du immer noch Probleme mit deinem Trompetenarsch?« Nein, dachte ich, das letzte Mal hatte ich diese Stimme nicht in meinem Berliner Treppenhaus gehört, sondern am Telefon. Das war kurz vor meiner unfreiwilligen Aliyah gewesen. Ich hatte, wegen der Causa Klaus ohnehin schon leicht selbstzerstörerisch, mitten im Februar in der Swinemünde auf dem eiskalten Parkett vor der geöffneten Balkontür gesessen und genauso gefroren wie Djeduschka in seinen sibirischen Jahren. Gleichzeitig begannen draußen die Glocken der Zionskirche zum nächsten Sturm auf Scheuneviertel zu läuten, aber ich schaffte es trotzdem nicht aufzustehen und die Balkontür zuzumachen, weil das, was mir gerade meine aufgebrachte Ex-Machina am Telefon mitteilte, am bekanntesten männliche Urtrauma rührte. Ja, genau. Es ging ums Kinderkriegen. Es ging um Familienplanung und Nestschutzerpressung in einem sehr ambivalenten, hinterhältigen Sinn. Es ging um die 100.000 Jahre alte, dysfunktionale Geschlechteraffäre, kurzum um den genetischen Terror an sich, den Frauen aller Kulturen und Religionen ihren Männern früher oder später machten. Und vielleicht ging es auch um etwas ganz anderes. Als Oretele mich an diesem trabantgrauen Ostberliner Februarnachmittag überraschend angerufen und quasi weinend gesagt hatte, sie habe gerade versucht, bei PPP den Pilateskurs 40 minus zu machen, sie sei aber nach 10 Minuten wie eine ungegossene Scheißgeranie eingegangen, hatte ich zuerst gedacht, gut, sehr gut, sie vermisst mich. Dadurch werde ich sie zwar auch nicht wieder mehr erleben, aber vielleicht weniger fürchten. Erstens. Und zweitens, dass ich es bin, bei dem sie sich anlehnt und nicht Gadgadi Sasson, ihr irakischer Superfati, bedeutet eventuell einen netten kleinen Paradigmenwechsel, aus dem sich familientechnisch bestimmt etwas machen ließe, wenn ich es wollte. Das alles hatte ich relativ von oben herab gedacht, während es von unten schon wieder hochromantisch in meinen riesengroßen Eiern, Natascha L.R., rumorte, und genau darum legte ich nicht auf und verließ das genetische Schlachtfeld nicht, solange noch Zeit war. Aber dann fiel mir ein, du süßes metrosexuelles Galutstück, sagte die O in ihr zerkratztes, dumpf klingendes, weil mehrfach ins Wasser gefallenes uralt Nokia, dass mir seit 6 oder 7 Wochen fast jeden Morgen schlecht ist. Meinst du, ich bin schwanger? Komisch, ich hatte seit Berlin keinen Sex mehr. Schwupp, da war er. Der Moment, um den ich so gern noch ein paar Jahrzehnte herumgelebt hätte. Ich dachte, fuck, das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Ich will das nicht. Schon gar nicht mit ihr. Und in Wahrheit mit keiner. Wenn das passiert, ist mein Leben zu Ende. Dann ist es so, als hätte ich auch davor kaum gelebt, geschrieben, mit nur paranoide Witze gerissen. »Wo bist du gerade?« brüllte ich wegen des Zionskirchenglockengebimmels so laut, dass ich meine eigene Stimme hörte. Sie klang ängstlich, aber auch eingebildet, wie die von Mamascha, wenn sie wo was vergehen vor Serafina und mir verteidigen musste. »Jetzt sag schon, wo bist du und was ist das für ein Lärm? Nein, nicht bei mir, bei dir. Ah, ich weiß, du lässt dir in dieser Sekunde unser Baby absaugen. Du hättest mich vorher ruhig fragen können.« Sie lachte. Ich dachte, was ist das für ein Lachen, was ist das für ein Leben? Und sie sagte, »Vielleicht lache ich ja, weil es nicht wahr ist. Das wolltest du doch wissen, oder? Das ist eine Saftpresse, Angsthase. Ben is Jews, Ben Gurion, Ecke Ben Yehuda.« Am Ende der Straße fällt gerade ein arabischer Arbeiter vom Baukran und zwischen den Häusern flimmert die blutrote 6.30 Uhr Sonne. Es stinkt nach Benzin, Ben & Jerry's Eis und meinen haarigen Achseln. Du würdest es hier lieben. Sie sagte zu jemandem auf Hebräisch, dass sie gerne einen Karotten-Ginseng-Saft mit einem Spritzer Olivenöl hätte. Und dann kam sie offenbar auf das eigentliche Thema unseres überraschenden Telefonats zu sprechen. »Stell dir vor, sie haben mir den Israel Art Prize schon wieder nicht gegeben und abgenommen haben sie ihn mir auch noch. Das ist wie schlechter Kafka. Ich will so nicht mehr weiterleben, Solomon. Ich bin erfolglos, einsam, niemand ist für mich da, auch wenn ich nicht schreie. Tisa ist im Mai zur Kur nach Altaussee gefahren und nicht wiedergekommen. Du hast bestimmt längst eine neue und aber ignoriert mich, seit ich 12 bin, seit ich nicht mehr zu allem Ja und Halleluja sage.« Sie atmete laut durch die Nase ein. Vielleicht weinte sie. Vielleicht war das ein Sportlerschnupfen. »Sag mal, wollte ich eigentlich schon mal nicht weiterleben? Kannst du dich erinnern?« »Nein, kein Schnupfen. Wann hört endlich dieses verfickte hysterische Goim-Gebimmel bei dir am Zionskirchplatz auf?« »Er wurde in Hitlerplatz umbenannt, aber das hast du nicht mehr mitbekommen.« »Tatsächlich?« »Nein«, sagte ich in die plötzliche Stille hinein. Und dann, »im Ernst, Oretele, bist du schwanger? Weinst du deshalb? Willst du es bekommen?« »Aber das ist noch nicht alles«, sagte sie, als hätte ich sie nichts gefragt. »Dann ist auch noch die Sache mit diesem irren Army, mit diesem Plüschtier-Psycho passiert. Er sagte, er wäre von der New York Times und müsste mit mir in seiner Hilton Suite über die gemeinen Tricks der israelischen Kunstszene reden, aber er wollte mich nur ficken in einem riesigen Bugs Bunny-Kostüm.« Ich überlegte, ob ich genauer nachfragen sollte, aber dann musste ich wieder sehr intensiv daran denken, wie es wäre, wenn ich Vater sein müsste, der Vater eines Kindes, das auf der Stirn einen kleinen Oritele-Pelz hätte, und mir wurde übel. »Ich habe dann den ganzen Herbst und Winter gearbeitet«, sagte sie, »um zu vergessen. Ich habe wieder viel gezeichnet. Schwänze, Wachtürme, Osama Bin Laden, alles, was modern ist. Magst du meine Zeichnungen eigentlich? Oder sind dir meine Videoarbeiten lieber? Warte«, sie putzte sich die Nase und flüsterte, »hör mal, Solomon, hier ist gerade ein sehr komischer Typ am Saftstand aufgetaucht. Sieht aus wie ein Bonobo, aber ohne Borsten. Riesige schwarze Augenringe, charmantes Versöhnungsgrinsen, Typ, ungefährlich gefährlich, erinnert mich an deinen besten Freund. Wie hieß er nochmal? Noah Ravioli? An diesem Punkt unseres allerletzten Berlin-Tel Aviv-Telefonats war ich auf Mamasches russische Art plötzlich tief traurig geworden, und zwar noch trauriger, als ich es wegen der Elster-Sache seit Monaten war. Zur Ablenkung stellte ich dem psychologischen Weltkongress, also mir selbst, einige provozierende Fragen. Wollen wir erfolgreich sein, weil wir als Kinder zu viel oder zu wenig gelobt wurden? Kann es sein, dass fast jede hübsche Frau, die wir kennen, als Kind von jemandem in der Familie zu sehr geliebt wurde? Sollte nicht jeder Mann, der gegen seinen Willen Vater wurde, am Ende trotzdem froh sein, zumindest evolutionsgeschichtlich betrachtet? Während ich mich selbst interviewte, hörte Oritel auf zu weinen. Sie schimpfte wieder kurz auf die Israel-Preis-Mafia und den Hilton-Pluscher, aber obszöner und erregter und fragte jeden am Saftstand nach einer Zigarette und noch besser sagte, sie wäre ein doppelter Wodka. »Aha, ach so, also du bist gar nicht schwanger, ja?« sagte ich zögerlich und mein mamaschahafter Weltschmerz kannte nun keine Grenzen. »Nein, wie kommst du darauf, Solomon?« sagte sie. »Ach, wie schade«, sagte ich noch leiser, noch trauriger, noch weinerlicher. »Ja, wie schade. Du wärst bestimmt eine First Class immer geworden.« Und jetzt verlor sie endgültig die Nerven. »Weißt du, du blöder Galut Arsch«, brüllte die O in Tel Aviv so laut in den Hörer, dass wahrscheinlich noch mehr Araber vor Schreck vom Baukran fielen. »Ich wollte immer alles, alles, aber du wolltest nur schreiben und dich nach dem Sex bei mir über deinen Schreibzwang auskotzen oder mich zum Abreagieren vor anderen Leuten herabsetzen, so wie damals bei Tisa. Und dann hast du mich auch noch mit meinem Koffer die Treppe runtergeschmissen. Hör zu, du! Darum habe ich mir mein Diaphragma quasi einnähen lassen. Ich hatte es immer drin, auch wenn wir nicht rumgemacht haben, weil ich nie wusste, ob du, Dauerspritzer, nicht gleich wieder um die Ecke kommst. Von dir schwanger werden? Nein, danke. Oder, sie machte eine sadistische Bad Cop, Sad Cop Pause. War Oriteles Diaphragma vielleicht löchrig, Bubi, und ich wurde schwanger und musste schon letztes Jahr dein Kind in der Toilette runterspülen? Das wirst du nie erfahren. Die ganze Antisolis-Wada hatte ungefähr 2 bis 3 Minuten gedauert und endete damit, dass Oritele mitten im Satz verstummte. Dann schrie sie noch lauter, »Igitt, der Bonobo schnüffelt an mir wie an seinem Weibchen. Benny, Benny, mach was, hau ihm eine runter!« Ich schnappte mir, wir sind jetzt wieder in Oriteles aromatischem Satopolski-Apartment im Bad, im Dunkeln ein besonders weiches, dickes Handtuch und trocknete mich hastig ab. Dann zog ich mich schnell an, setzte mich schwer atmend auf den nassen Rand der Wanne und dachte, das Leben ist eine Eisscholle in der Beringsee, die langsam unter meinen Füßen wegschmilzt. Und diese kleine Hilfsdichter-Metapher war mir noch nicht einmal peinlich. Was für ein trauriges, verdammtes biografisches Chaos. Ich war ein Mörder, ein Spanner, ein Exhibitionist wider Willen. Ich schrieb zum 2. Mal hintereinander denselben schlechten Roman. Mein Vater hatte wegen ein paar Dollar seinen Vater verraten. Meine Schwester war zuerst meine Schwester gewesen, dann nicht, dann wieder doch und hätte mich deshalb fast vergewaltigt. Und mein bester Freund hatte mich verlassen, ohne sich von mir zu verabschieden. Und jetzt, da wir uns wieder gefunden hatten, da er mir fast jeden Tag eine Mail, ein Foto oder vergessenes Städtellidl als MP3 aus der nahfernen Ukraine schickte, tat er so, als wäre überhaupt nichts passiert. Aber es war was passiert. Bei mir war etwas passiert. Ich war kalt, ohne kalt zu sein. Und er merkte es dennoch. Und so weiter und so weiter. Und außerdem, das tat vielleicht weh, wollte ich nicht dort sein, wo ich sein konnte, Prag. Und wo ich sein wollte, konnte ich nicht mehr sein. In Berlin, in Darmstadt, Akademie für Dichtung, Richtung und Sprache, Oriteles Arsch. Plötzlich ging das Licht im Bad an und die schwierige, einsame, verkannte Oritele Cohen rief von draußen in hinterhältig mildem Ton, »Du siehst doch da drin gar nichts, mein armer kleiner Einbrecher.« Sie rüttelte ein paar Mal sanft an der Klinke, die Eisscholle zerfiel unter meinen Füßen in 1000 Stücke, und Oritele flüsterte so leise, dass ich es nicht hören sollte, »Mein armer kleiner Verbrecher.« »Armer Verbrecher? Was wusste sie noch über mich, außer dass ich neulich im Golden Pool, wie Drorik Mendel schrieb, meinen unterbeschäftigten, spätbeschnittenen Schmock nicht unter Kontrolle bekommen hatte?« Gut, sie war also auch über das Elster-Desaster informiert. Natürlich von Lilly, der rothaarigen, rachsüchtigen Comedy-Stute, die ich gestern nun schon zum 2. Mal abgewiesen hatte. und dass sich Klaus wie ein Hund an den Gestaden der Pionierrepublik Wilhelm Pieck gedrängt hatte. Hatte ihr bestimmt auch jemand erzählt, der mich nicht ausstehen konnte. Knute, Kostja, Savionoli? Warum sonst sprach sie das Wort Verbrecher so vorsichtig und angewidert aus, wie ein Ermittler die Tatwaffe aus seiner Leiche rauszog? Sie rüttelte noch einmal an der Türklinke. Ich rüttelte metaphorisch an mir selbst und meinem vergeudeten Hiob-Leben. Und dann hörte ich plötzlich das Weinen eines Babys hinter der Badezimmertür. Eines Babys? Wirklich? Ja, wirklich. Es klang süß, episch und absolut unanstrengend. Es war anders als die Mischung aus Klingonengebrüll und manischer Depression, mit der mich früher die Kinder meiner Nachbarn vom Arkona und Hitlerplatz in antideutsche Stimmung versetzten. Es war, ich erinnerte mich plötzlich an eine Vizo-Broschüre über Kindererziehung, die Serafine einmal aus der Gemeinde nach Hause mitgebracht hatte, der freundliche Versuch eines lieben Menschen, der noch nicht sprechen konnte, etwas zu sagen. Ich habe Durst zum Beispiel, oder der unterste Knopf von meinem Strampelanzug kratzt, Mama. Oder, ich weiß, dass du kein Mörder bist, Papa. Wie schön, dass du endlich da bist. Rabbeinu Scheleinu. Oritele war also doch schwanger gewesen, als wir das letzte Mal miteinander telefoniert hatten. Und natürlich war sie schwanger von mir. Shalom, Zohar. Danke, dass du auf sie, ihre drei Löcher und mein Kind aufgepasst hast, als ich nicht konnte. Deine Zeit ist jetzt wieder vorbei. Jemand drehte in meinem Kopf laut ein Phil Spector-Stück auf. 50 Gitarren und Geigen spielten gleichzeitig die richtige blaue, warme Notenfolge hoch und runter. Und statt vor Schreck ohnmächtig zu werden, begann ich, die Monate seit dem Berlin-Tel Aviv-Telefonat bis heute abzuzählen, damit ich so ungefähr wusste, wie alt unser Baby war. Wieso bekam ich keinen Genschlachtschock? Mir schossen, mechanischer Sieg der Evolution, sogar ein paar Tränen der Rührung in die sonst immer zu trockenen Yeshive-Bocker-Augen. Und dann stand ich endlich auf. Ich checkte den Boden unter mir, alles in Ordnung, nichts schaukelte mehr oder bröckelte. Ich überprüfte im Spiegel mein plötzlich entspanntes, gut aussehendes, durch die frohe Botschaft verjüngtes Karubiner-Ponem. Ich strich mir, als hätte ich noch immer die wallende Cat-Stevens-Matte, wie in den dunkelsten Hartungsstraßenjahren 1979 bis 1981, links und rechts über meine 4 mm fast Glatze, und machte dann laut und entschlossen die Badezimmertür auf, nervös, aber aufrichtig lächelnd, bereit zu dem ganz großen Lebensumschwung und 50 Jahren Oritele-Herrschaft mindestens. Oritele sah aus wie immer, nur besser. Das war mir schon auf dem Foto in Drorik Mendels Leute-Kolumne vor ein paar Wochen aufgefallen, wo sie und Zohar ahnungslos mit den hitzigen Gesichtern und müde herunterhängenden Augenlidern zweier sehr aktiver sexueller Nimmersatte vor dem 60er-Jahre-haft verstaubten Rolex-Laden in der Ibn-Gwirol nebeneinander gestanden hatten. Das hatte mir nicht gefallen, natürlich nicht. Ich verspürte oberflächlichen Sexneid, aber möglicherweise auch noch etwas ganz anderes. »Wer viel Verkehr hat«, hatte Savionoli vor der Abreise ins ungarisch-slowakische Grenzgebiet via Skype zu mir gesagt, nachdem ich mich bei ihm über das Foto und Oriteles fehlenden Schläfenpelz beschwert hatte. »Wer viel Verkehr hat, will es dem Rest der Welt unbedingt zeigen. Der kommt sich unsterblich vor. Genauer gesagt, der denkt nicht ans Sterben, wird es aber wie alle Ungefickten auch bald wieder müssen. Zufrieden?« Ich zuckte in Tel Aviv mit den halbwegs trainierten Schwimmerschultern. Er ging in Berlin mit seinem langen Senioren-Triathlon-Oberkörper nach vorn. Die Bildübertragung stockte und 3 Sekunden später klebte er fast mit seiner langen, grauen, scharfen Horthy-Nase an der Kamera seines Rechners. »Noch was. Dort, wo ich morgen hinfahre, Herr Karubinerstein, gibt es kein Skype, kein Netz, keine Computer. Dort ist alles noch so, wie es war, bevor Ihre Leute, Einstein, Teller, Zuckerberg, die Diktatur der Zivilisation errichteten. Sie werden also ein paar Wochen lang allein mit der Frage fertig werden müssen, warum Sie eine Frau begehren, die Sie nicht ausstehen können. Wirklich nur, weil sie mit einem anderen kopuliert? Und warum sie sich für ihn operativ verbessern ließ, aber nicht schon vor Jahren für Sie? Und wieso inzwischen sogar so ein unreifer Untermensch wie Forlani Junior mehr Sex hat als Sie, eingebildeter, gut aussehender Nicht-Bestseller-Autor? Er ging offline. Ich sah eine schnelle, kleine Noah- und Soli-Dia-Show in Schwarz-Weiß vor meinem inneren Auge und sagte leise zu mir selbst, »Was hat denn das damit zu tun?« Und sofort tauchte Savionolis Dunkelmann-Gesicht wieder auf meinem kristallklaren Mac-Monitor auf. »Ich habe Sie gehört«, sagte er. »Sehr viel. denn die Frau, die sie wirklich begehren, diese traurige, kurzweilige Anästhesistin mit dem kleinkriminellen Vater, der ihr schon als Kind einredete, sie müsste später Minimum 3 Doktortitel und 2 Nobelpreise holen, diese sogenannte Natascha Le Rubinstein haben sie schon nach 2 Jahren wieder weggeschickt, weil sie ihnen zu traurig und zu langweilig war, weil ihnen ja jede Frau irgendwann irgendwas zu sehr ist und darum hat jetzt ihr bester, schlechtester Freund sie am Hals. Ja, Frau Lanischstein und ich haben vor ein paar Tagen nach langer Zeit mal wieder geskypt und auch darüber geredet. Tun Sie nicht so überrascht. Ich weiß, dass Sie wissen, dass er nicht tot ist und in New York praktiziert, selbstverständlich nur in Anführungsstrichen. Aber das ist ein anderes Thema. Er ging jetzt so nah an die Kamera, dass ich direkt in seine unepilierten, nackten, geuschen Nasenlöcher hineingucken konnte. Ja, natürlich hat er ein schlechtes Gewissen, weil er ihnen nicht gesagt hat, dass er seine Hinrichtung nur fürs Internet inszeniert hat. Nein, ich darf Ihnen nicht verraten, dass er New York bald wieder verlässt. Ärztliches, Sie wissen schon was. Das Ziel seiner Reise ist übrigens auch geheim. Es könnte allerdings sein, dass es sich um eine heruntergekommene ukrainische Kleinstadt handelt, die mit dem Buchstaben B anfängt. Aber wahrscheinlich wissen Sie das auch schon. Gute Zeit noch. Happy Inquisition! Die Frau, die ich nicht begehrt, aber geschwängert hatte, stand jetzt also im hellen, engen, augustheißen Flur ihrer Tel Aviver Wohnung vor mir und gefiel mir viel besser als sonst. Die Katzenaugen ungewöhnlich groß, blitzend, kaum böse, die stämmige Figur quite unstämmig, statt Oma Sassons schwerem, altrosafarbenem, humaner Tonnenmorgenmantel ein schwarzes Negligé à la Liaison Dangereuse, nur nicht so versaut. Wäre sie immer im Besitz dieser easy-coming, easy-going Aura gewesen, hätte ich sie nicht vor 2 Jahren in der Swinemünder die Treppe hinunterstoßen müssen, dachte ich, während ich sie erstaunt betrachtete. Nein, wirklich nicht. Und plötzlich hatte ich eine mikroskopisch kleine, nicht unangenehme, aber auch nicht allzu angenehme Verlustdepression. Die neue, verbesserte, mütterliche, hochattraktive O sah mich ebenfalls sehr überrascht an. Sie telefonierte mit jemandem auf Hebräisch und nachdem sie den Hörer geküsst und das Telefon ausgemacht hatte, sagte ich nervös, »Shalom, ist es ein Junge und ein Mädchen? Ich hoffe, du hast mit dem Namen gewartet, bestimmt. Also, ich bin für etwas Altmodisches. Lass uns später im Bett zusammen in einem Shalom Aleichem-Buch blättern. Hättest du etwas gegen Herschel oder Sarah Scheinke? Sag nichts, ich muss es am Ende sowieso allein entscheiden. Ab heute bin ich der Rosh Hamishpacha.« Das Familienoberhaupt und deine Schokospielchen kannst du auch vergessen, zumindest wenn die Richtung nicht stimmt. Ach, Baby, Baby, ich hab dich so vermisst. Sie antwortete nicht, jedenfalls nicht, indem sie etwas sagte. Sie guckte wieder so undeutlich und präamokhaft, wie sie früher geguckt hatte, wenn ich in der Paartherapie bei Tisa Ehrenstein nicht die richtigen Worte gefunden oder an Chanukka im koscheren Erotikshop im Diesengoff Center zu wenig Kerzen gekauft hatte. Dann hörte ich wieder das Weinen des Babys. Aber es war gar kein Baby. Es war der völlig idiotische, lächerliche, wahnsinnige Klingelton ihres Telefons. Wie bitte? Sie ging ran und während sie telefonierte, kam mein geradezu wurmlochhaftes Verlustgefühl zurück und diesmal verschwand es nicht. Es saß direkt unter dem Bauchnabel in meinem wieder schwerer arbeitenden Dünndarm. Und auf meinem Kopf saß auch noch dieser nicht unfreundliche Gorilla, der so stank wie das ganze Affenhaus im Hagenbecks Tierpark. Er wedelte mit Kleists grüner Brille herum und gab sie mir nicht zurück. Ja, dieses süße Untergangsfeeling kannte ich schon. Das letzte Mal hatte ich es gehabt, als Mamascha zu mir vor ihrem Abflug nach Miami gesagt hatte, »Sei nicht traurig, Kleiner, nichts wird wieder so sein, wie es war.« Und das erste Mal im Leben hätte es mich fast tödlich durchbohrt, als Serafinissima und ich an einem grellen, kalten, eiskalten Hamburger Frühlingstag von den Alten darüber informiert wurden, dass Prag für immer vorbei war und wir bloß nicht anfangen sollten zu heulen, für sie sei die Emigration mit 40 schwieriger. Ich suchte, um vor Enttäuschung nicht zusammenzusacken, Halt am Türrahmen. Dann, weil das kaum half, in meiner Erinnerung, bei Szenen und Sätzen, die ich schon mal gehört, gelesen oder auch selbst erfunden hatte. Erst fiel mir nichts ein. Dann dachte ich, Kind gegeben, Kind genommen, das war wie der Titel eines vergessenen Dalai Lavi-Hits. Und dann dachte ich an die noch ungeschriebene Sätze aus Shylock war hier, in der Itai Korenzecher von seiner großen Liebe und Lieblingsurologin Melody Mühsam erfährt, dass er unfruchtbar ist, weil er als Kind ein Bonanza-Rad mit Bananensattel hatte und meine Ober- und Unterschenkel wurden heißer, fremder, noch diarrhöischer. Ich glotzte immer verwirrter und stummer, wenn sowas möglich war, die telefonierende Uritele an. Ich fand sie immer noch umwerfend, aber auch ungewohnt bis unangenehm unterwürfig. Und endlich stieß ich in meinem Gedächtnis auf ein relativ nützliches Zitat. Was hatte der große Tora-gelehrte Schleumel Rambam vor Lani kurz vor seinem Tod geflüstert, nachdem er Noah und mir die Geschichte vom selbstmörderischen Optimismus der geliebten Buchacha erzählt hatte? Nichts ist, wie es scheint, und alles, was scheint, ist mindestens ein Dollar wert. Kohelet 7,22. Nein, vielleicht passte das jetzt doch nicht so gut. Das war Zohar, sagte Uritele, nachdem sie wieder das Telefon geküsst und aufgelegt hatte. Er holt mich in einer halben Stunde ab. Wir gehen zu einer Vernissage in der Galerie Frisierer. Zu meiner Vernissage. Willst du mitkommen? Ich hoffe nicht. Es gibt kein Baby, sagte ich. Was für ein Baby? Nein. Sie wurde rotkreuzrot. Und ich bestimmt auch. Wie? Hast du es damals doch wegsaugen lassen? Sagte ich. Und wo ist die kleine hässliche haarige Stelle, die früher aus deinem Gehirn auf der Höhe deiner linken Schläfe rauswuchs? Warum hast du die weggemacht? Ich versuchte wieder etwas mehr ich selbst zu sein, cool schwul sozusagen, wie Noah das immer bewundernd nannte. Wieso interessiert dich das? Als wir zusammen waren, hat sie dich nicht gestört? Hat sie dich gestört? Natürlich. Und warum hast du damals nichts gesagt? Weil man dir nie etwas sagen konnte, weil du immer, wenn ich was sagte, gesagt hast, so mein braver Galut-Junge, dann zieh dich schon mal aus und mach mit deinen großen, weichen Autorenhänden die Flasche mit der Gleitcreme warm. Das ist nicht wahr, Solomon, das ist aus deinem unfertigen Roman. Oder hast du ihn endlich fertig geschrieben? Wie hieß er nochmal? Jemand hat mir die Datei geklaut. Das war nicht der Titel. Nach Buchacz, sagte ich nach kurzem Zögern, obwohl das nicht stimmte. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Oder vielleicht einmal Buchacz und nicht wieder zurück. Das weiß ich noch nicht genau, kommt aufs Ende an. Keine gute Idee, wenn du mich fragst, sagte Uritele. Wer soll das lesen, verstehen? Wer soll das buchstabieren? Denk nach, du bist Schriftsteller in Deutschland. Wie hießen deine anderen erfolglosen Bücher? Post aus dem Holocaust, jüdisches Judeln, die eiskalte Sauna am Antisemitenmarkt? Da könntest du gleich anfangen, in Ägypten Matzes zu verkaufen. Die eiskalte Sauna am Antisemitenmarkt. Also doch, also doch, also doch. Das sage ich dir gleich. Vielleicht. Aber sag du mir zuerst, warum du so unherzlich zu mir bist. Weil ich ein kleiner armer Verbrecher bin? Was weißt du? Was soll diese Anspielung? Du beschwerst dich jetzt nicht im Ernst bei mir über Herzenskälte, oder? Sagte sie. Wie kannst du erwarten, dass ich zu dir freundlich bin? Du hast einmal gesagt, Solomon, ich will der weibliche Bill Viola sein, weil ich wie fast jeder Videokünstler nicht malen kann, und du hast behauptet, dass ich immer noch auf die vieldeutigen Komplimente meines Vaters scharf bin. Du wolltest, dass ich von ihm nie wieder Geld nehme und dass er mir nur einmal im Jahr am Yom Kippur auf dem leeren Kikara-Bin vor seinem Bewährungshelfer Hallo sagen darf, dabei ist aber der liebste, zärtlichste Mensch auf der Welt und wurde nie für etwas verurteilt. Und als wir 2002 oder 2003 in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße waren und uns plötzlich der echte Bill Viola mit seinem grauen Ziegenbockbart und diesem peinlichen Studentenrucksack entgegenkam, sagtest du zu ihm, »Hey, Mr. Viola, kennen Sie meine israelische Fiancée Uritele Cohen? Sie ist auch Videokünstlerin. Sie hat gerade ein Video auf der WFOJ-Seite gepostet, wo sie mit einem Leuchtdildo im Dunkeln »I love Lacan anal« schreibt. Sie müssen auf die Kategorie Amateure gehen.« Und danach, sie sah verliebt aufs Telefon, obwohl es nicht geklingelt hatte, und danach hast du mir diese witzlose deutsche Sanduhr zum Zähneputzen gekauft, um mich zu trösten, weil ich angeblich so traurig war. Ich war aber nicht traurig, du Schmock. Ich fand sogar, dass du selten so witzig warst. Und seine Visitenkarte hat mir Mr. Viola auch heimlich zugesteckt. Warum hast du mir die hässliche Sanduhr wirklich gekauft? Darüber denke ich bis heute noch nach. Was wolltest du mir damit sagen? Dass ich mir nicht lange genug die Zähne putze? Guck mal. Sie bleckte die Spitzenkatzenzähne. »Wie weiß sie sind. Oder wolltest du mir sagen, dass ich nur noch 5 Minuten hätte, um aus deinem Leben und aus Berlin zu verschwinden? Das wusste ich auch so. Und trotzdem bist du noch ein ganzes Jahr geblieben.« Das war die Rache für Bill Viola. Sie lächelte falsch, aber auch etwas netter als unnett. »Sag mal, in einer Sauna, ja, wenn die alle zu sehen, kommst du da auch zu schnell? Was? Was?« Sie machte mich nach, aber es klang fast gar nicht gemein. »Wer hat dir das erzählt?« »Niemand.« »Lili natürlich.« »Ach, vergiss es, ich habe ihr sowieso nicht geglaubt. Wir wissen alle, wie unglücklich, vertratscht, nachtragend, stupide, unkomisch sie ist. Das wäre ich auch mit dieser Figur und dieser Show. Außerdem, das würdest du nie wagen. Dabei würde es so gut zu dir passen, du kamerageiler Schriftstellerarsch, du Exhibitionist, sagte die Frau, die den Israel-Preis annehmen wollte, obwohl sie ihn gar nicht bekommen hat. Das war ein Versehen, sagte sie. Bürokratie noch wie in der Mandatszeit. Jegischer Wahnsinn. Sisyphus now. Das gibt es überall in Europa. Das habe ich dir schon im Winter am Telefon gesagt. Das war so gemeint und existenziell, dass es schon wieder ein Ansporn war. Sie guckte mich so herablassend wie einer von den toten glubschäugigen Prager Karpfen an. Sonst wäre ich heute auch gar nicht bei Frisier mit meinen Penisbildern. Wer sagt das? Das sagt mein Freund. Ich machte mich von der Tür los und ging einen Schritt auf sie zu. Dann noch einen. Der Schlagersänger, der Typ mit dem Blutschwamm auf dem halben Gesicht, der Marokkaner? Ich hoffte, dass es ein wenig gefährlich aussah, aber Uritele wich nicht zurück und machte auch einen kleinen Agro-Schritt vor. Der Vater des Kindes, flüsterte sie, das ich in 6 Monaten bekommen werde. Das keinen Blutschwamm im Gesicht haben wird, das haben wir schon mit Ultraschall gecheckt. Sie strich sich links und rechts über das Negligé, als wäre es ein neues Cocktailkleid, in dem sie gleich auf die Bühne des Kodak Theater springen und den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle in »Vom Winde verweht 2« entgegennehmen würde. Dass ich nicht weggemacht habe. Danke Gott, den es nicht gibt, für diese grausame Punchline. Ich schwankte, ja, ich schwankte. Der ganze Solika Rubina schwankte, sprichwörtlich und metaphorisch. Und dann, ohne nochmal etwas halb oder ganz Giftiges zu sagen, ging ich stumm und mit brudelndem Magen an ihr vorbei ins Wohnzimmer. Dabei stützte ich mich an den weißen Wänden des Flurs ab und hinterließ unsympathische Abdrücke mit meinen feuchten, schwitzenden Panikhändchen. Ich war schon lange nicht mehr in Uriteles Wohnung gewesen, 3 oder sogar 4 Jahre, aber es war noch alles wie früher. Da war immer noch derselbe harte, zu kurze Postmenstruationsrostbraune Sofa, aus dem es staubte, wenn man sich setzte. Links und rechts umrahmt von 2 traurigen Stehlampen aus dem nächstbesten Einrichtungsgeschäft um die Ecke. Vor der schönen, großen, bauhaushaften Balkonfensterfront, die meistens mit einem wandfühlenden, grau-beigen Vorhang zugehängt war, so wie auch jetzt, standen immer noch dieselben beiden mannshohen Lautsprecher, die zu Uriteles Videokünstlerinnen-Cockpit führten, 2 Computer, 3 Bildschirme, sehr viel Kabelsalat unter und neben einem hässlichen, peinlichen Habitattisch. Neu war nur ein sehr blaues Bild mit 2 Engeln, das über dem Cockpit hing. Ich ließ mich auf Uriteles staubenden Divan fallen, Flohmarkt Jaffa 500 Schekel, ich war damals dagegen, und fragte mich, warum es mir so bekannt vorkam. Die beiden Engel, rosarot und unsterblich wie kleine französische Bocuse-Schweinchen, die gleich im Backofen landen werden, hingen früher im Baden-Baden im Hotel Kleiner Prinz, über dem Bett, in dem O das erste Mal halb öffentlich Hand an ihre Punani gelegt hatte, mit dem Arsch zu mir, damit ich ihr dabei nicht ins Gesicht sehen konnte. Als sie kam, stieß sie mich weg und rief, »Ich kann vaginal nur kommen, wenn niemand und nichts in mir drin ist. Ich weiß, das klingt unlogisch, aber was ist schon logisch? Los, hau ab!« Dann kam sie nochmal, wieder wie ein Mann, und ich spritzte auch, aber ohne denselben Genuss, an ihr vorbei übers Bett neben dem Engelbildchen. Hinterher zeigte sie mir auf ihrem iPhone stundenlang Fotos von ihrem hübschen, schlanken, depressiven irakischen Superfati. Ich musste sie dabei von hinten umarmen, durfte ihr aber nicht in den Nacken atmen, und wenn ich es doch tat, lachte sie, statt mich wie sonst anzuschreien. Dann löschte sie plötzlich alle Aberfotos, drehte sich zu mir um und weinte leise. Und wie war Baden-Baden sonst gewesen? Es war, könnte man sagen, ein guter Ort, um nicht auf selbstzerstörerische, hechelnde Bohemian-Art an Dinge zu denken, die wirklich wichtig waren. Einmal fuhren wir mit der lauten, aber nicht unangenehm knarrenden Zugseilbahn auf den verschachtelten Merkurberg. Es war ein sonniger, kaum nebliger, eiskalter Wintertag. Und während wir zu Fuß vom Berg wieder runtergingen, über Eis, Schnee, Matsch, liegengebliebene Äste und halb erfrorene Hunde ohne Besitzer, hatten wir, ich kann das für uns beide sagen, das kurze Gefühl, dass alles nicht so schlimm sei. Als wir unten aufs Taxi warteten, sagte Uritele, »Du darfst mir nicht böse sein, wenn ich manchmal so lange verträumt bin und dann plötzlich so aggro. Das kommt daher, weil ich als Kind...« Ich legte ihr die Hand auf den Mund. Das wollte ich nicht hören. Das fand ich in diesem Moment unromantisch und unappetitlich. Sie bekam keine Luft und ich nahm die Hand wieder weg. »Ich kann mich natürlich an nichts erinnern, und genau das ist der Beweis. Soll ich aber verklagen?« Nein, lach nicht, sagte sie hustend und lachend, und ich lachte auch und dachte, du bist die schönste und größte Katze meines Lebens. Ja, so lieb, süß, teilnahmsvoll, unapathisch wie Urittel in Baden-Baden gewesen war, war sie nie wieder. Als wir im Zug back to Berlin saßen, boxte sie mich auf einmal schlimm auf den Arm, weil ich ihr den Kaffee mit zu wenig oder zu viel Zucker gebracht hatte, und sagte obertraurig, sorry, ich hab's echt nicht länger ausgehalten, freundlich zu dir zu sein. Beschwer dich bei meinem Vater. Nein, es ist nicht meine Schuld, dass ich euch manchmal verwechsle. Ist das Bild aus dem kleinen Prinzen? Rief ich von Urittels staubenden Sofa aus in Richtung Flur, also Norden, also Jaffa. Und hast du das damals geklaut? Hab ich gar nicht gemerkt. Und hast du die Aircondition angemacht? Ich friere. Und dann auch noch mit schwächer werdender Stimme. Warum verteidigst du Gadi den Molester plötzlich gegen mich? Es gab Zeiten, als du überlegt hast, ihn vor Gericht zu zerren. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte Urittele. Sie saß, kurzes rotes Kleid, hochgesteckter Burma-Katzenschwanz über dem modischen Schwarzhaarpony, piekfeine Fick-mich-Bombs, an ihrem Videoschnittplatz. Der 21-Zoll-Laptop im Oliven-Hammer-Look war aufgeklappt und sie checkte, während sie mit mir redete, ihre E-Mails. Wie und wann war sie dort hingekommen? Wann hatte sie sich umgezogen? Und hör auf, meinen Vater Gadi den Molester zu nennen, das ist sehr unhöflich. Aha, sagte sie leiser, sachlicher, fröhlicher und sah mich kurz und streng von der Seite an. Drorik Mendel, der People-Kolumnist von Haaretz, wird zu meiner Eröffnung kommen. Frisierer hat mir geschrieben. Drorik will mich interviewen und mit meinem Umschnalldildo fotografieren. Und er will natürlich nur Fragen nach meinem Privatleben stellen. Ich denke, du und dein ungehobelter Schmendrick solltet heute Abend einen Bogen um die Galerie machen. Ja, ich habe die Aircondition angemacht. Nimm dir eine Decke, du Hypochonder, wenn dir kalt ist. Um Urittelis strengem, aber auch ziemlich mitleidigem Kommandoblick standzuhalten, dachte ich an Rachel Yolt, die genialste Studentin Amerikas in den 90ern, die wegen einer Prüfungspsychose nie einen Abschluss schaffte. Als alle ihre Stipendien verbraucht waren, kam sie auf die Idee, eine zweite Sozialversicherungsnummer zu beantragen. Die kriegten nur die Kinder besonders übler Missbrauchseltern und Pornoringlieferanten, damit die bösen Alten sie nicht vor einem Prozess über die alte Nummer wiederfinden und mit familiären SM-Tricks einwickeln konnten. Die geniale Betrügerin Rachel Yolt, brünett, ernst und hinter ihrer dicken, hässlichen Elvis Costello-Brille auch nicht hübscher, spann die Geschichte ihres Missbrauchs wie ein gut bezahlter HBO-Autor immer weiter. Als kleines Kind sei sie von einer in die andere Vaginalinfektion geschlittert. Der Vater habe ihr Fleischstücke von den Hüften geschnitten und an Kellerwände genagelt. Zur Feier ihres College-Abschlusses habe er sie zuerst in Alkohol fast ertränkt und dann in ihrem Studentenwohnheim vergewaltigt. Bis rauskam, dass die helle, dumme Rachel log, kassierte sie nochmal $214.000 und danach von Richter Sedgwick 4,5 Jahre. »Hat Gadi der Molester dich nun gefickt oder nicht, Orit?« sagte ich plötzlich ganz schnell und mutig. »Ja oder nein? Und von welcher Version profitierst du gerade?«
»Heute ist meine Eröffnung, Soli, bitte.«
»Bekommst du immer noch Geld von ihm?«
»Nein, von Zohar.«
»Sind das seine Penisse, die du heute Abend ausstellst?«
»Ach, Soli.«
»Letzte Frage, dachte ich, dann gehe ich, keine Ahnung wohin, aber für immer.«
»Was verbindet dich mit diesem primitiven, sentimentalen, neureichen Tschach-Tschach?« sagte ich.
»Ich frage das nicht, weil ich zu dir zurück möchte, so Gott will, Gott behüte. Ich bin als Schriftsteller insgesamt nur sehr neugierig. Sind deine Gründe A praktischer Art, Urittele Cohen, oder hat die Verbindung B auch sowas wie ultimative Tiefe?«
Sie klappte den Laptop zu und sagte kurz nichts. Und dann erzählte sie mir, statt nur mit A oder B zu antworten, Zoars ganze Lebens- und Leidensgeschichte.
Ja, auch er hatte eine, denn wer hatte keine? Zoar, das nordafrikanische Menschentier, wie sie ihn nannte, war in Wahrheit ein überempfindliches Muttersöhnchen, das sich nur darum zum Klang billiger 80er-Synthesizer die Seele aus dem Leib sang, damit er keine mehr hatte. Gezeugt wurde die schwarze Perle von Tachanamerkazit von Mami und Papi in der Hochzeitsnacht. Mami hatte als Kind in den Zügen der Jewish Agency gesessen, in denen nach 1948 die nordafrikanischen Pseudo-Hebräer im Austausch gegen Geld, falschen Frieden und Palis, die keiner haben wollte, zu Hunderttausenden nach Israel strömten und mit ihrem Heimweh nach Fes, Casablanca und der klaren, kalten Nachtluft des Kifgebirges die nett aufgeheizte Aufbauatmosphäre des aschkenasisch dominierten Judenstaats versauten. Papi dagegen war der Sohn eines strengen, drahtigen, jekischen Haganah-Generals.
In Figur, Haltung und Körpergröße blöderweise aber das alte Ghetto-Modell. Rothaarig, oberschlau, heiß vor Eigenliebe, auch ohne Buckel irgendwie bucklig. Warum Mami das alles erst im Moment der Empfängnis bemerkt hatte, wusste Ritterle nicht. Vielleicht war sie allzu sehr darauf ausgewiesen, dem neuen zionistischen Adel anzugehören. Sie verließ den fast genozidal aus dem Mund stinkenden Ghetto-Kid kurz entschlossen am nächsten Morgen und zog wieder zu ihren Eltern in die Bruchbude am quasi antiken Tel Aviver Busbahnhof, wo sie Zohar und sein explodierendes musikalisches Trash-Talent, untermalt von den kurzatmigen Motorengeräuschen der im 3-Minuten-Takt startenden Linien 4 und 5, praktisch allein großzog. Papi tippelte aber in den Fußstapfen des drahtigen Haganah-Generals zurück nach Deutschland, nach Frankfurt, rief Gosch natürlich, wo er nach einem Blitzstudium als jüngster Psychotherapeut der Nach-Hitler-Zeit eine Praxis aufmachte. Kilo, sagte Uritele, der Ghetto-Kid hat nie von seinem One-Night-Stand-Sohn erfahren, und als eines Tages ein trauriger, hübscher, junger Israeli mit vorwurfsvollem Blick und einem riesigen blutroten Fleck auf der Stirn und der halben Nase vor ihm in seiner Praxis saß, schöpfte er keinen Verdacht. Der Israeli war natürlich Zohar. Er war nach dem Militärdienst nach Frankfurt geflogen, hat sich ein Zimmer im Hotel Nizza am Hauptbahnhof genommen und beim rothaarigen, zwergwüchsigen Pseudo-Freud als gewöhnlicher Patient vorgesprochen. Nachdem er ihm gleich in der ersten Sitzung das meiste Unwichtige, Wichtige aus einem vergeudeten, vaterlosen, alkoholisierten Busbahnhof-Slum-Leben erzählt hatte, sagte er, »Zumindest habe ich jetzt meinen Vater wiedergefunden. Shalom, Papi.« Aber Papi hat ihn rausgeschmissen und geschrien, er hätte keine Lust mit 50 nochmal Vater von einem bekloppten, missgestalteten 23-Jährigen zu werden, der wahrscheinlich auch noch ein Dutzend Araber auf dem Gewissen hätte. Daraufhin verzog sich Zohar für die zwei schlimmsten Wochen seines Lebens ins Hotel, wo er auf knisterndem Hotelbriefpapier seinen ersten Hit schrieb. Aber Scheli Begermanier. Ein Jahr später hörte man sein herzbewegendes marokkanisches Gewinsel aus jedem zweiten israelischen Taxibus und Gefängnisradio. Und wenn es hier eine Frau in Israel gab, die von ihm nicht gemouthraped werden wollte, dann war das nicht Oma Sasson. »Na und?« sagte ich. »Jemand, der so traurig ist, versteht jemanden, der auch traurig ist, du Schmock. Der kann noch so ein super VIP sein.« »Ich bin auch traurig«, sagte ich, »und ich schreibe sehr traurige Bücher und ich mache oft Dinge, die mich wahnsinnig deprimieren und ich bin auch berühmt, relativ. Warum hat dir das nicht gereicht?« »Du warst es, der mich nicht mehr wollte. Jetzt will ich dich. Vielleicht eventuell, aber wirklich nur möglicherweise. Weißt du, was die ultimative Tiefe, wie du es nennst, zwischen Zohar und mir ausmacht, Solomon? Dass wir uns unser Unglück nicht vorhalten«, sagte die O, nun wieder mild, überheblich, distanziert, insiderhaft lächelnd und ohne mich anzusehen. Dann stieß sie sich vom Tisch ab, fuhr auf dem schweren Bürostuhl mit dem comme des garçons-haften Tarnfarbenbezug in meine Richtung, beugte sich tief zu mir vor und sagte, »Zohar und ich sind so zart wie junge Perlhühner, die wissen, dass man sie vielleicht schon am nächsten Morgen schlachten wird. Du nicht, du tust nur so, als würdest du leiden. Du bist ein Russe, du würdest, wenn die Toilette besetzt ist, auch in die Ecke des Wohnzimmers scheißen.« Falsches Bild, dachte ich, richtiges Timing. »Du«, sie guckte wieder extrem verliebt auf das Telefon, das gar nichts machte, dann auf die diamantbesetzte Lady Rolex, die ich aus Drorik Mendels Kolumne kannte, »du hast dich nie dafür interessiert, wie empfindlich ich bin und ob ich Geschenke brauche. Du hast immer nur gesagt, dass ich mir alles einbilde, sogar meine Konsumsucht. Und du wolltest, dass ich wie deine russische Mutter jeden Abend warme Gerichte für dich koche. Und du hast«, diesen mitleidigen, du armer Irreblick, hätte Serafina geliebt, »du hast die Chuzpe gehabt, deutsche TV-Nachrichten zu gucken, obwohl ich nicht Deutsch konnte. Und du wolltest ständig in mir kommen, ja, obwohl du mich damit um meinen Spaß brachtest. Ich sag's, wie es ist, Solomon, du bist nicht besser als Gadi der Molester.« »Jetzt verstehe ich gar nichts mehr, Uritele, ehrlich.« Sie fuhr auf ihrem Stuhl in die Mitte des Raums, durch den sich ein paar goldbraune, unisraelische Abendsonnenstrahlen langsam wie ein Kinderkarussell drehten, faltete die Hände, sah nach oben und sagte, »Maria, die um Gnade für ihren dämlichen Sohn bittet, Giuseppe Canvaro, früher 16. Jahrhundert. Kennst du das Bild?« Bevor ich antworten konnte, fuhr sie fort. »Siehst du, das meine ich. Du verstehst Menschen wie Abazor und mich nicht. Für dich ist alles nur Dior schwarz oder Krankenhaus weiß, wie für deinen bösartigen Russenvater, diesen Heuchler, der zu dir gesagt hat, ich wäre nichts für dich, mich aber immer hinter deinem Rücken angemacht hat.« Ich seufzte. Dafür konnte er nichts. Das waren die Butchatsch-Gene. Wir Butchatsch-Boys wollen alles ständig, auch wenn wir nicht wollen. Oder nicht können, wie Noah. Also nimm das bitte nicht persönlich. Und übrigens, fuhr ich stumm für mich fort, können wir es nicht zum Abschied nochmal, bevor ich hier für immer verschwinde, andersrum machen? Damit ich wenigstens irgendwas habe, womit ich angeben kann, wenn Noah und ich uns im B wiedersehen und er mich fragt, ob es bei mir in der Zwischenzeit genauso gut lief wie bei ihm. Was war das Schrecklichste, Solomon, das du je gemacht hast? Was dich am meisten deprimiert hat, sagte Oritele plötzlich ernst. Und komm jetzt nicht mit deinen Saunaspielchen, sowas ist harmlos. Sowas macht jeder und wenn man erwischt wird, ist der Spaß doch am größten, oder? Ich dachte, du glaubst Lilly nicht. Das dachte ich auch, aber jetzt denke ich, es würde gut zu dir passen. Hast du nicht manchmal nachts neben dem Bett in deinem haarigen Dänensessel gesessen und dir einen runtergeholt, während ich schlief? Nein, im Arbeitszimmer, während der Laptop sanft brummte. Ich bekam wieder Darmkrämpfe und der Schmerz erzeugte 10 Grad kalte Schweißtropfen auf meiner sonnenverbrannten Gershom-Scholem-Glatze. Aber vielleicht war das auch die Angst, diese ungute alte Hartungsstraßen-Immigranten-Angst, vor gut den Boden unter den Füßen zu verlieren. »Der haarige Sessel ist ein Flagchair von Hans Wegner«, sagte ich, um mich und die O abzulenken, scheinbar angewidert von ihrer israelischen Unwissenheit. »Super seltenes Vintage-Teil von 1950, 7000 Euro. Djeduschkas praktischer Enkel hat ihn für 1200 gekriegt. Erinnert mich nicht an meine Prager Kindheit, nur so zur Info.« »Hör zu«, sagte Oritele. Zoar hat bei seinem letzten Reservedienst einen alten Araber an seinen struppigen weißen Haaren durch Downtown Jenin geschleift, weil der bei der Hausdurchsuchung zu ihm gesagt hat, sein Enkel wäre kein Terrorist, sondern ein Einzelschüler und Freiheitskämpfer. Und wenn er nicht gerade vor Schmerz schrie, brüllte er, wer einmal die große traurige Um Kultum singen gehört hätte, könne Zoars lächerliche jüdische Schlagerliedchen nicht ernst nehmen. Und ausgespuckt hat er vor ihm auch noch. Das mit dem Alten und seinen Rippenbrüchen und Hämatomen tut Zoar natürlich bis heute leid, auch weil der ein bisschen wie sein Vater aussah. Davon hat er sich bis jetzt nicht erholt. Das macht ihn ja so sympathisch. Oritele stand abrupt auf, als wäre sie für immer fertig mit mir und setzte sich gleich wieder. Und jetzt etwas langsamer für Marias dummen, unsensiblen, selbstsüchtigen Sohn. Das hat in ihm seinen ganzen Vaterhass getriggert, verstehst du? Diese Sache mit der Urablehnung, die er damals in Frankfurt und davor und danach als belogene Halbwaise erlebt hat. Er und ich gehen mittlerweile immer zusammen zu Tissa, wenn sie nicht gerade in Bad Aussee rumhängt. Und er macht mir im Gegensatz zu anderen Leuten bei ihr keinen Ärger. Tissa sagt, im Trauma verbunden zu sein, sei das Größte. Auch beim Ficken, ja, sie sagt Ficken. Und mein Vater ist nicht der Vater meiner Schwester. Und er hat seinen Vater auf dem Gewissen. Und ich habe auch jemanden umgebracht. Oritele sah wieder fischig, sehr fischig an mir vorbei und sagte, dieses Bild mit den Engeln, ich denke gerade, ich sollte es endlich abhängen. Es erinnert mich doch nur an sehr schlechte Zeiten. Ich habe einen kleinen blonden Deutschen in einem großen deutschen See ertränkt, hörst du? Seltsame Art, auf sich aufmerksam zu machen, dachte ich. Aber ich redete trotzdem weiter. Er dachte zuerst, ich mache Witze, weil man in unseren Kreisen sowas nicht tut. Und er hat sogar ein bisschen mitgespielt. Aber du hättest hören sollen, wie überrascht und verzweifelt er nach Hilfe gerufen hat, als ich ihn nicht mehr rauswischen wollte. Ich werde nie vergessen, wie er sich an diesem kleinen roten Tretboot festhielt, in dem ich saß. Weinend, bettelnd, spuckend, aber ich habe ihm nur kurz einen Fußtritt gegeben und bin einfach davongefahren. Das nenne ich Trauma. Das ist um einiges krasser als das Semilünchen eines alten Palästinensers oder ein bisschen Petting mit Papi. Und tu jetzt bitte nicht so, als ob du alles nicht wüsstest. Wer hat dir überhaupt erzählt, dass ich ein Verbrecher bin? Knute, Kostja, Savionoli Junior? An dieser Stelle unserer schmerzhaften, aber nicht unnötigen Reunion bekam ich von Oritele den »Du armer Irrer Blick« Nummer 2. Ich fühlte mich sofort wie damals, als Serafina mich gefragt hatte, warum ich in der Schule immer so schlecht bin, und nachdem ich gesagt hatte, ich übte schon mal für den Rest meines Lebens, hatte sie ähnlich geguckt. »Du willst doch nur, dass ich dich bemitleide«, sagte Oritele. »Ich glaube dir kein Wort. Und wer sind überhaupt diese Leute? Knute, Kostja, Savio, wer? Gibt es sie wirklich? Oder sind sie auch nur aus deinem Butschatsch-Buch?« Ich sagte, gibt es ein Leben vor dem Tod, Oritele? Darf man Rinderfilet mit Fischbesteck essen? Konnte der Mann, der als erster dachte, ich denke also bin ich, besser lügen als andere? Wieso werden manche Ärzte Proktologen und wieso die meisten nicht? Und warum glaubst du mir nicht, dass ich ein Mörder bin? Weil du ein Worttyp bist, Zolcik, sagte sie ohne Zögern und stand wieder auf, und ihr rotes, auffällig billiges Schenkin-Style-Kleidchen warf dort nette, traurige Falten, wo sie, die BK-Ebene unter meinen Ex-Freundinnen, eigentlich Brüste haben sollte.
Wenn du jemanden hast, baust du ein paar lange, dornige Sätze und windest sie ihm um den Hals und hoffst, dass er an ihnen erstickt. Und du würdest dich nie mit dem Gesetz anlegen. Du bist ein Feigling. Du hast es früher mit mir genauso gemacht. Und im Bett warst du die Frau. Deine armen Eltern, wenn sie wüssten, was für einen hartherzigen Schwächling sie gezeugt haben. Ich werde im Vierten Reich polizeilich gesucht, Oritele, ist das nichts? Darum bin ich in Israel, nicht wegen dir oder Scheiß Herzl. Ich guckte lieb. Unsere Jungs werden mich doch nicht an die Nazis ausliefern. Dann guckte ich böse, stand viel zu schnell auf, drehte mich um, nahm das Engelbild von der Wand und holte damit aus. Komm her! Sie gehorchte sofort. Und alles wurde hell vor meinen Augen, wie im Film, wenn zuerst die weiße Abblende kommt und der Held dann eine andere Welt betritt. Knie dich aufs Sofa, zieh deinen Rock hoch, zieh das Höschen herunter, aber nur halb genügt. Danke. Dann stellte ich das Bild neben das Sofa, öffnete den Gürtel und zog ihn mit einer einzigen schnellen, schnalzenden Bewegung aus allen 6 Schlaufen meiner Hose raus. Es war nicht unangenehm. Es fühlte sich an wie Heimkehr. Früher mit 8, als ich mir vorstellte, wie ich in meiner neuen Old Shorthand-Jacke durch die Büsche des Vinohrader Riga-Parks streifte, auf der erfolglosen, aufregenden, mir selbst unverständlichen Suche nach halbtoten, nackten Frauen, hatte ich das gleiche Gefühl der totalen Sorglosigkeit gehabt wie jetzt beim Anblick von Oriteles schönem braunen Arsch mit dem weißen Fleck am Rückgratende, also dort, wo sie einst den Lilith-Schwanz gehabt hatte, und dem neuerdings gebleichten Allerheiligsten darunter. Nichts tat mir weh, und nichts würde mir wehtun, wenn ich zuschlagen würde, dachte ich. This way gab ich meine eigenen Schmerzen an jemanden, der es verdiente, weiter. Und eine Erektion hätte ich dabei auch noch. »Was war das Schlimmste, was du je gemacht hast, Oritele Cohen?« sagte ich, ihren gefügigen Derrière triumphierend betrachtend. Ich fasste mir aber nicht in die Hose, obwohl ich einen ziemlich heftigen Elster-Flash hatte. »Was deprimiert dich am meisten?« »Dass ich nicht Nein gesagt habe, als Papi unpapihafte Sachen wollte, und dass er sich nicht mehr für mich interessiert, seit ich unten Haare habe. Wirst du mich jetzt dafür bestrafen?« »Ich höre dich nicht, wenn du mich beim Sprechen nicht anguckst.« »So besser«, sie drehte den Kopf zu mir, irgendwas knackte, und wenn es nicht ihr Nacken war, dann war es mein Iliosakralgelenk, das sich leider oft in meinen besten, entspanntesten Momenten verhackte. »Ja«, sagte ich, »aber guck trotzdem wieder nach vorn, dein Blick ist mir geradezu unterwürfig.« »Natürlich, entschuldige, und danke für den Hinweis. Hast du gesehen, dass ich mir die Rosette heller gemacht habe? Der arme Zoar glaubt, das sei ein Geschenk für ihn. Wie findest du den babyfarbenen Hautton? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.« Wenn Leben und Theorie in seltenen Momenten der Transzendenz zusammenkommen, wie Blitz und Donner über dem eigenen Dach, merke ich, dass ich tatsächlich der Wort- und Ideentyp bin. Mein Interesse am Leben selbst verblasst, in diesem Fall das Interesse an Oriteles Flagellationswunsch etc., und meine Gier und Neugier gelten der Daseinsdeutung. »Ach«, dachte ich beim Anblick von Oriteles entblößtem Tuches, »wir alle leben bis zum Schluss in den übergroßen Schatten derer, die uns gegen unseren Willen in diese Welt deportiert und dann gezwungen haben, sie Papa und Mama zu nennen und ihnen gute Nachtküsse zu geben. Aber sind die Väter und die Mütter wirklich an allem schuld?« »Abyssus abyssum invocat.« Ich dachte, wie immer interessiert an den großen Zusammenhängen, an Noah, von den polnischen Kindermädchen verprügelt, von Schleumels Kameras überwacht, von Schleumels Geld in ein kreatives Nichts verwandelt. Ich dachte an Serafina, die zuerst einen Vater, der nicht ihr Vater war, verloren hatte, dann wieder bekam und wieder verlor und für nichts etwas konnte. Ich dachte an mich selbst im Allgemeinen und daran, dass ich, das sadistische Leichtgewicht, kurz davor war, finally meine Ex zu spanken, keine Ahnung, was mir das bringen würde. Ich dachte an den seligen, von mir ertränkten Klausi Mausi und seinen komischen, narzisstischen Anti-Nazi-Clan. Ich dachte an Ethel, an Natascha, an Gary und Tal, an diesen ganzen verwirrten, verirrten, traumatisierten, geschundenen Kinderhaufen. Ich dachte wieder, traurig gerührt, an mich selbst. Ich überlegte, ob ich zum Mörder geworden wäre, hätte Mamascha Papascha zumindest manchmal das allwöchentliche Soli-Verprügeln verboten. Ich dachte an Oritele, von aber zu dem Monster gemacht, das er hinterher nicht mehr leben konnte, und an ihr von dieser Dreckschwein und Monsieur Lacan zertrümmertes Spiegelbild. Und dann fragte ich mich, was können wir armen Menschenschweine, Klausi Mausi, gegen das Übel Determination tun? Wir, die Bewohner des therapeutischen Jahrhunderts, sind einfallslos wie Ameisen, die lieber ein Leben lang Grashalme schleppen, statt in der Sonne zu liegen, Camus zu lesen, Ginsburg zu hören, sich die Eier zu kratzen. Wir rennen einmal, zweimal, dreimal die Woche zu unserem untherapierbaren Therapeuten, machen ihn, als hätten wir nicht genug komplizierte Beziehungen, zu unserer Seelengeisel und wundern uns, dass trotzdem nichts besser wird. Außer, dass wir nach einem Jahr in Treatment dem Kindheitsleid nicht mal mehr metaphysische Bedeutung abgewinnen können. Dann stehen wir an einem herrlichen Sommermorgen am Grabmal des unbekannten Missbrauchsopfers, das wir selbst sind, und fühlen nichts, was von Bedeutung wäre. So gingen meine halb originellen Gedanken hin und her zwischen Einsicht und Absicht, Kindheit und Nirgendwo, Ursache und Wirkungslosigkeit, während Urithele geduldig auf ihre Strafe wartete. Und plötzlich bremste draußen auf der kleinen, feinen, stillen Slatopolski dramatisch ein Auto. Eine Hupe hupte ein paar Mal hintereinander, die ersten süß-sauren Takte von Zoars neuem Hit »Aniben Sonama Rokai«, und ich dachte, eine weitere Wahrheit spendende Gedankengelande windend, am krassesten hat den tiefen Sinnverlust durch zu viel Seelenklempnerei mein Bruder, Freund und Verderben Noah erlebt. Wir nannten es das große Kotelettendesaster, das war 1998 oder so. Damals lebte N schon mit M im Herzlier Pituach Villerle in I und kam, für einen Nebig wie ihn ungewöhnlich regelmäßig, jeden Monat nach Hamburg, um in der Schäferkampsallee die inzwischen völlig vereinsamten Thekla anstands- und zuneigungshalber dreimal am Tag Kamillentee zu kochen und um ein paar Power-Sessions Noah bei Savionoli einzulegen, mit dem er bis dahin schon mindestens fünfmal Schluss gemacht hatte. Savionoli, der raffinierte Sadist, hatte in Hamburg seine Praxis im Grindviertel gehabt, am Grindelhof, Ecke Bornstraße. In dem Haus, wo früher vis-à-vis der großen, dunklen, vieltürmigen portugiesischen Synagoge, in welchem zwei Mauern still die Gemeindebüros waren. Er hatte eine schmale, tiefe, schwere, durchgelegene, stinkende Freudliege mit Perserteppich, 10 Kissen und noch mehr Mottenlöchern. Und dann waren da noch seine mächtigen, scheußlichen, gelbgrau melierten Koteletten, so groß und fadenscheinig wie alte Kuscheltiere, mit denen er seine labileren Patienten schon vor Beginn der Show einschüchterte. Sie rochen wie der Perserteppich nach Rauch, Mottenspray und dem Schweiß und den Tränen anderer, noch ängstlicherer Patienten, und einmal hielt Noah es nicht mehr aus und sagte, an diesem Tag besonders bequem liegend und untherapierbar, nach hinten zu Savionoli auf seinem grünen Ohrensessel, »Doktorchen, wir haben 1998 oder so. Heilen durch Strafen funktionieren nicht mehr, seit Dr. Torquemada in Rente ist. Wann rasieren Sie endlich Wim und Wum ab?« Savionoli sagte nichts. Noah dachte, wow, das war gut formuliert. Das muss ich in Fick meine Frau Goldmann einbauen. Damit komme ich endlich mit der ersten Hälfte des zweiten Drittels des ersten Kapitels weiter. Aber dann sagte der ungarische Psychonationalsozialist laut und genervt, »Hier geht's doch nicht um mich, Sie reicher Versager. Wo waren wir, Sie jüdischer Klugscheißer? Bestimmt bei Ihrer Schreibblockade, Sie talent- und willenlose Judenjunge.« Ein paar Monate und Power-Sessions später fiel Noah auf, dass etwas anders geworden war. Hob Savionoli bei der Begrüßung und beim Abschied nicht mehr den Arm zum römischen Gruß? Hat er aufgehört, jede Stunde doppelt abzurechnen? Nein, die Folterkoteletten waren weg. »Merken Sie was, mein lieber Forlani«, sagte der Doc unangemessen herzlich, noch bevor Noah die Veränderung kommentieren konnte. Und dann sagte er schnell, »Nein, nicht gleich hinlegen.« Er führte Noah ans Fenster. »Sehen Sie«, sagte er, »dort unten stand ein riesiges jüdisches Gotteshaus, eine sogenannte Synagoge. Jetzt ist sie weg. Einfach verschwunden. Im schönen November 1938. Wollen Sie, dass es Ihnen auch so ergeht? So, jetzt können Sie sich hinlegen, aber heute rede erst einmal ich, nicht Sie.« Im Liegen hörte Noah folgende Ansprache. »Ich möchte nicht wissen, wie viel ich schon an Ihnen verdient habe«, sagte Savionoli, ein Mann, der, auch wenn er gut aufgelegt war, Gehorsam forderte. »Ich will aber nicht maßlos sein. Dafür fehlen mir naturgemäß die entsprechenden Gene. Machen wir es kurz. Fangen Sie endlich an, etwas richtig zu machen, Sie verweichlichter Kanaaniter. Sonst sind Sie bald genauso platt wie das protzige Gotteshaus Ihrer Vorfahren da unten. Vergessen Sie die kindische Good-Life-Idee. Die Welt weiß nicht einmal, dass es Sie gibt. Vergessen Sie Ihre Band, die Ajachwe, Sie können nicht singen. Und mehr als einen halben werden Sie auch nie haben. Dass Sie so und bleib so, wenn man schon vor dem Verkehr an nach dem Verkehr denkt. Figeiram Moshpontoshan, Sie sollten nur noch schreiben. Arbeiten Sie 12 Stunden am Tag, gehen Sie spazieren oder zu Nutten, aber lassen Sie alles andere sein.
Er beugte sich mit seinem Gesicht über Noahs Gesicht, Nase an Nase, Auge an Auge und fuhr mit den weichen, warmen alten Wangen über Noahs Wangen. »Merken Sie was?« »Ja, genau, die Koteletten sind weg. Ich habe auf Sie gehört und nun sehe ich 1000 Jahre jünger und noch viel netter aus.« »Das haben Sie gemacht, Frau Lanilein. Das war Ihre Idee, Ihr Wort. Hören Sie auch auf mich. Und hören Sie auf, ein verdammter sturer Steinbock zu sein. Aus dem Weg, Doktorchen«, sagte Noah, »ich muss vor Rührung niesen.« Den Rest der Sitzung verbrachten die beiden in der fensterlosen Teeküche. Sie tranken entkoffeinierten Nescafé, rauchten Savionolis zollfreier Camel ohne und redeten weiter Tacheles. Seitdem schrieb Noah zwar auch nicht mehr als einen Satz oder zwei am Tag, aber er hatte endlich die praktische Seite künstlerischer Erleuchtung kapiert. Was das hieß Noahseits? Zuerst alles und später, wie jeder gute Gedanke, den er hatte, absolut nichts. Und als ich ihm 2-3 Monate darauf am Telefon, er Thai-Massagestudio Lotus Lust in der Yehuda Halevi, ich LPG-Käsestandschlange, vorschlug, dass wir 2 losen Schräubchen mal wieder einen kleinen justierenden Schreiburlaub in Italien riskieren sollten, sagte er, gern, obergern, Obersalzberg gern, aber nur, wenn die englische Riesin Guinevere auch da ist und mir am blauen, glitzernden Süßwasserpool von Punta del Giorno den Tuches so versohlt, dass ich wieder den tiefen, alten, metaphysischen Malgojata-Schmerz spüre. Ohne geht's nicht. Mit geht's allerdings auch nicht, wenn man sich nicht wenigstens ab und zu an seinem Laptop hockt und bei Word einklingt. Ich weiß. Zum Lotto-Spielen brauchen Sie ja auch ein Los, Herr Forlani, sagt immer der Doktor. Ziemlich witzig für einen Goy, oder? Pause und angenehmes Oldschool-Telefonrauschen. Hab ich dir schon erzählt, dass er keine Koteletten mehr hat? Er wird noch Antifaschist. Was wäre ein Künstler ohne ein saftiges Kindheitstrauma? Müssen wir, Hemingway, Bacon, Noelle, ich, nicht sogar unseren Vätern und Müttern für ihre großen und kleinen Verbrechen dankbar sein? War es wirklich Noah, der ewige Städtelbewohner, der damals im Café Balzac die Idee hatte, nach Butschers zu fahren? Oder war ich es, der unbelehrbare Kommunistensohn? Soll ich jetzt doch meinen Halben rausholen, während ich die O zum Abschied versohle? Das alles und noch einiges mehr, inklusive unserer alten Prager Telefonnummer und des Geburtsdatums von Natascha Le R., dachte ich, meanwhile draußen die Autohupe erneut Zoars letzten vorderasiatischen Mini-Hit »Ich bin ein marokkanischer Hurensohn« spielte. Ich dachte es schnell, flaschig und immer wieder von diesen weißen Abblenden unterbrochen, wie vorhin, und dann sagte jemand mit Oriteles Stimme hinter mir, »Häng das Bild bitte wieder auf, Solomon, danke, dass du mir helfen willst, aber wenn ich es wirklich nicht mehr sehen möchte, kümmere ich mich selbst darum, wie schon seit 2 Jahren um alles andere auch.« Sie schluckte laut und gurgelnd, aber natürlich nur ihren Speichel, also ganz unsexuell. »Ich hoffe, Zor, dieser Hurensohn, strengt sich nicht nur am Anfang so an. Neulich hat er mit einem Stuhl nach mir geworfen, weil ich mir alte Fotos von dir beim Schreiben und beim Nachdenken angeschaut habe. Naja, das kann passieren. Er liebt mich eben, aber warum erzähle ich dir das überhaupt?« Ich machte die Augen auf und sah, dass Oritele gar nicht vor mir auf dem Sofa kniete. Wer dort kniete, war ich allein. Ich hielt in beiden Händen das schwere und staubige Engelbild, nicht den Gürtel, und meine offene Hose, aus der der halbe halb raushing, war auf die haarigen, weißen, galizischen Oberschenkel gerutscht. Die klassische Elster-Situation. Das Leben schlug die Theorie, aber diesmal fiel mir dazu nichts ein. »Träume ich?« sagte ich zu Ritele mit nach hinten verdrehtem Kopf. »Oder träumst du?« »Ach, Solomon, bist du wirklich schwanger von ihm?« »Von dir jedenfalls nicht, Besrat Hashem.« »Ist das mein Bauch oder deiner, der gerade diese Geräusche macht?« sagte ich. »Wenn es deiner ist, dann ist meiner noch lauter. Ich bin schrecklich nervös, dieses verdammte Opening. Was glaubst du, warum ich seit einem Jahr nur noch Zoachs Schwanz male? Weil du nicht mehr weißt, wie meiner aussieht? Weil dich die Erinnerung an meinen traurig macht? Ja, Pensona, damit aber nicht zur Eröffnung kommt.« »Und jetzt, Portnoy?« Ich meditierte das Bauchkrummeln weg, indem ich an einen alten Bruno Mazzon-Sessel dachte, schwarze Ledergurte, sanft gebogenes, cognacfarbenes Vernamo-Holz. Aber dann fiel mir ein, was er kostete, und sofort kamen die Krämpfe zurück. »Dann lieber ganz aufwachen«, dachte ich. Ich kniff die Augen zu. Alles um mich herum wurde filmweiß und ich dachte, gleich bin ich in Sicherheit. Als ich sie, langsam und ängstlich wie ein Sechsjähriger allein nachts um drei in seinem zerwühlten Bett, schließlich wieder öffnete, saß ich unten vor Oriteles Haus auf der Gartenmauer in der lieblichen, schattigen, stinkenden Rechow-Slatopolski. Es roch nach Oleander und gerösteten Sonnenblumenkernen, nach Müll, Straßenkatzenkadavern und Autoabgasen. Ich hatte einen dicken Wintermantel an und hielt eine alte Ausgabe der Haaretz in der Hand. Die alte Ausgabe der Haaretz. Das Foto von mir und meinem Dudek am Golden Pool konnte ich leider nicht wegzwinkern. Ich knüllte die unhandliche, feuchte, widerspenstige Zeitung zusammen und warf sie auf den Müllhaufen vor Oriteles Haus. Dann guckte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte, hektisch und semi-verrückt auf meinem iPhone nach. Nichts, keine neue SMS. Unter den alten Nachrichten fand ich eine von Merav, die ganz witzig war. Sie hatte mich vor ein paar Wochen gefragt, wann ich im Villerle in Herzlia Pituch vorbeikommen und Noahs alten Driesmantel abholen wolle. Noah, der wiederauferstandene Noah, hatte mich darum in seiner letzten Auf nach Butschatschmail gebeten. Ohne sein schickes blau-rot-grau-schwul kariertes Ghetto-Mäntelchen aus Harris Tweed, meinte er, würde er in der ukrainischen Eishölle keine 3 Stunden überstehen. Da könnten wir in der alten Welt unserer Alten zusammen noch so viel Spaß und Erkenntnisgewinn haben. Für Merav, die lustige Witwe, die von Avi längst alles über den Sudan-Hoax wusste, kein Problem. Beseder, ein Baya, hatte sie zurückgeschrieben, kaum hatte ich ihr, während die Johanniskraut-Infusion durchlief, von Tschubtschiks Praxis aus Noahs exzentrischen Wunsch durchgegeben. Schließlich gehört mir jetzt euer Buddha, ein nettes, kleines Liebesgeschenk von Avi der Superlatte an mich. Noah kann gern seinen belgischen Clownsmantel wiederhaben, Hauptsache ich höre nie mehr von ihm. Ein paar Tage später ging Noahles Ghetto-Überzieher leihweiser in meinen Besitz über, und damit ich ihn nicht im unheiligen Land vergaß, zog ich ihn seitdem nicht mehr aus. Das iPhone vibrierte plötzlich und Bart Simpsons abgehacktes Gelächter durchstieß die himmlische Ruhe über der Rechow-Slatopolski. Eine neue Nachricht von der Kommunikationsfaschistin Serafina aus Prag, für die ich diesen besonderen Klingelton eingerichtet hatte. Statt eines ihrer sarkastischen Quatsch-Haikus schickte sie mir diesmal ein Video. Ich drückte, willenlos, wie kleine Brüder es meistens sind, auf Start und da saßen sie alle. Auch die Halbtranse Balaban, kajalumrandete Augen, gestutzter Bart, Damenhalbschuhe, in der böhmisch-dunklen Küche in der Italska vor Mamasches 100-köpfiger Matrioschka-Sammlung und sagten leicht abgehackt im Chor, »Wir vermissen dich, Kleiner, komm bitte zurück, es lebe die Sowjetunion, das meinen wir nicht so.« »Hm, was wohl genau, Klugscheißer?« Das Bild wackelte, es knackte und dann kam Vova mit seinem Eulengesicht ganz dicht an die Kamera heran. Er sagte auf Russisch, »Ich hab gehört, Solchik, du bist Bräuges mit mir, weil ich dich früher geschlagen haben soll. Du Teufel, du hast es nicht anders verdient. Das war ein Witz. Es tut mir leid, wirklich, ich entschuldige mich bei dir, obwohl ein paar Ohrfeigen noch nie jemandem geschadet haben. Übrigens habe ich ein paar interessante Neuigkeiten über Djeduschkas Tod für dich und für deine Mutter, die Schriftstellerin. Jetzt muss sie leider ihr Agentenmärchen ganz neu schreiben und du wirst deinen Familienroman, über den keiner was wissen darf, auch wieder von vorn anfangen müssen. Sorry, melde dich, Küsschen. Ich machte erschrocken das Telefon aus, das mir dabei fast aus der Hand gerutscht wäre, und drehte mich langsam um, weil ich seit dem Gordon-Pool-Zwischenfall fast immer das Gefühl hatte, dass mich in Tel Aviv jemand beobachtete. Direkt neben mir in der zweiten Reihe, so dass kein anderes Auto auf der engen Slatopolski vorbeikommen konnte, parkte ein großer schwarzer SUV mit getönten Idiotenfensterscheiben. Ich kniff meine müden, brennenden, kurzsichtigen Augen zusammen und erkannte mit einer Hasswahrscheinlichkeit von 100:1 Zoars kantiges, naives Täter-Opfer-Gesicht hinter dem metallgrauen Glas. Er rauchte recht sexy und wippte noch sexier mit dem Kopf, wahrscheinlich zu einem von seinen eigenen maghrebinischen Duschberg-Songs. Dann drückte er ungeduldig, cholerisch auf die Hupe, auf eine ganz normale Hupe, und eine halbe Minute später kam, leicht außer Atem und wahnsinnig hübsch und nett und liebevoll, Oritele aus dem Haus Nummer 11 gerannt. Sie hatte ein fick-mich-kurzes, rotes Donner-Karan-Kleid an, das sich demonstrativ über ihrem großen, schwangeren Bauch spannte. 6. oder 7. Monat, dachte ich. Es ist also wahr. Verdammte Schriftstellerintuition. Ich stampfte vor Wut auf drückte mich von der brüchigen Gartenmauer ab, strauchelte, fiel aber nicht hin und rannte in großen, expressiven Schlangenlinien davon.